Mich wundert, dass wir heute noch eigentlich mit keinem Wort den besonderen Anlass des Tages gewürdigt haben. Für manche sozusagen ein Wort oder eine Tagesbezeichnung, die fröhlich macht, und für manche, wo sich Sorgenfalten auf die Stirn legen. Wir haben heute Muttertag. Genau. Die einen freuen sich im Sinne von, da habe ich alle Kinder wieder um mich herum. Und die anderen freuen sich und sagen, ja, es gibt wieder Knödel, wie jedes Jahr. Also, Muttertag. Und ich habe, gibt's Knödel? Nee, okay. Okay, alles klar. Aber ich habe es nicht gewusst, es ist prophetisch, alles gut. Muttertag. Ich habe mir überlegt, was predigt man zu Muttertag? Man könnte in der Bibel nachforschen und sagen, was gibt's da für wunderbare Stellen zu Müttern, das Lob auf die Hausfrau. Und eigentlich habe ich gedacht, wäre es doch gut, eine Predigt zu halten, in der wir etwas aufleuchten lassen von der Seite einer Mutter bei Gott. Ich lese uns den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Abvers 7. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder wer von euch wird, wenn ihn sein Sohn um Brot bittet, ihm einen Stein geben? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Es gehört zu den ausgemachten Geheimnissen, so möchte man vielleicht sagen, die wir alle dann erfahren, wenn wir Kinder haben, dass Kinder in einer unglaublichen Vertraulichkeit und auch Zuverlässigkeit mit allen Anliegen zu ihrer Mutter kommen. Heute auch gelegentlich zu Vätern, wenn sie denn gerade ihren Jahresurlaub nehmen oder die Vaterzeit nehmen und zu Hause sind und dann die Frau vielleicht schon wieder arbeitet, da verändert sich ja auch in der Gesellschaft was. Aber das Interessante daran ist, dass Kinder in der Regel, wenn sie mit ihrer Familie aufwachsen, bei der Mutter sind, eine ungeheure Zuversicht haben, mit allem, was sie brauchen, mit allem, was sie auf dem Herzen haben, sie kommen zur Mutter. Und sie machen genau das, was hier steht. Sie bitten bis hin zum Betteln. Die Intensivform ist Quengeln. In bestimmten Phasen sich schreiend, strampelnd zur Blamage der Mutter im Supermarkt vor der Kasse sich auf den Boden werfen. Ich will mein Kaugummi. Manchmal wirkt es. Es gibt da aber auch ganz tolle Mütter, die sagen, wem gehört dieses Kind? Kinder kommen zu ihrer Mutter mit allem Anliegen. Und meistens kommen sie so, das ist mir auch aufgefallen, dass sie, bevor sie fast sozusagen ihr Anliegen äußern, eigentlich irgendwie Körperkontakt und Nähe herstellen. Nun können sie nicht in den Arm springen, aber das Bein kann man greifen. Oder den Rockzipfel kann man greifen. Es ist in der Regel immer so erst ein Körperkontakt und dann rückt man raus mit dem, was sie auf dem Herzen haben. Und wenn man das mal so, seine Kinder so beobachtet, dann kann man sich ja auch köstlich amüsieren drüber, ja. Man sieht, wie die Kreise kleiner werden, haben irgendwas auf dem Herzen und sie wollen irgendein Anliegen loswerden und man weiß, irgendwie ist was im Busch. Man kennt sie schon, den Blick. Und man fragt sich, wann rückt er, wann rückt sie damit raus? Und irgendwann ist es soweit, und vielleicht ist es ja sogar ein Anliegen, von dem das Kind sogar schon weiß, das durchzubringen, da Erhörungen zu finden, ist schwierig. Deswegen braucht es vielleicht so lange. Aber am Ende kommt es doch und fragt, kriege ich noch ein Eis? Ja, kriege ich noch mal Nutella, den Seelentröster für klein und groß. Bittet und es wird euch gegeben, sagt Jesus und macht damit deutlich, es gibt eine Qualität, eine Erfahrung. Damals ist dieser Satz wahrscheinlich, man nimmt an, eine Bettlerweisheit, die Jesus aufgreift, die umläufig war, die dann damals sozusagen in weiten Kreisen, wie ein Sprichwort im Grunde genommen, wusste, also bitte und es wird euch gegeben. Klopf an und es wird euch aufgetan. Und Jesus erzählt ja auch im Lukas-Evangelium im gleichen Textzusammenhang die Geschichte von dem bittenden Freund, dem Brot fehlt in der Nacht und der klopft und klopft und klopft. Und alle Einwendungen zum Trotz, ja, am Ende steht der Freund, der Nachbar auf und gibt ihm Brot. Warum? Damit er einfach die Nachtruhe nicht noch länger gestört wird und er wieder ins Bett kann. Aber das Klopfen hat genau zu der Erhörung geführt, es wird aufgetan. Und beim Suchen, wie oft suchen wir etwas? Wer sucht, findet. Und ich kann euch aus meiner Lebenserfahrung sagen, wenn ich suche, ich finde immer etwas. Nicht unbedingt das, was ich suche, aber ich finde immer etwas. Und es ist auch vielleicht ein Geheimnis, dass wenn man sucht, Dinge findet, die plötzlich neu in den Fokus rücken. Ach Mensch, das wollte ich eigentlich lesen. Gute Gelegenheit, lese ich es jetzt. Man sucht dann auch nicht mehr weiter, weil die Zeit vorbei ist, aber man hat etwas gefunden. Wer sucht, findet. Und Jesus nimmt dieses Wort und stellt es sozusagen in die Bergpredigt, in die Themen, wo es um Gebet geht und Richten, also grundsätzliche Themen. Da ist es bei Matthäus platziert, die goldene Regel folgt, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Also sehr grundsätzlich. Und genauso grundsätzlich ist auch dieser Text formuliert, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Und dennoch möchte ich an dieser Stelle uns den Blick auf zwei, drei Besonderheiten in dem Text lenken oder zumindest auf unsere Lesart, wenn wir diesen Text lesen. Mir ist aufgefallen, dass wir relativ schnell in uns konfrontiert sind mit so fragwürdigen Situationen und Erfahrungen, wo wir so sagen möchten, ja, stimmt denn das? Da haben wir gebetet und da haben wir nichts gekriegt. Da haben wir gesucht und irgendwie haben wir nichts gefunden. Und da haben wir geklopft und eine Tür ist auch nicht aufgegangen. Und wir sind in dem, wie wir lesen, sehr ergebnis- oder sachfokussiert. Wir schauen auf das, was wir kriegen. Unser Augenmerk liegt auf dem, worum es uns geht. Auf der Sache, auf das Anliegen, um das, worum wir gebeten haben. Ja, ist denn das nicht gemeint, mögen wir fragen? Wenn wir genau in den Text reinlesen, ich mache es mal jetzt nochmal für uns so zur Unterscheidung, dann steht da eben nicht, bittet und es wird euch gegeben werden oder es wird euch das gegeben werden, worum ihr bittet. Und wer sucht, wird auch nicht sozusagen das finden, was er sucht, sondern der bittet, er wird der Empfangende sein. Der sucht, wird der sein, der findet. Er wird darin gesegnet sein. Und der anklopft, wird sein wie jemand, dem man Raum gibt, dem man Raum eröffnet. Jesus beschreibt dieses Wort in dem Zusammenhang, dass er deutlich machen wird, wie Gott ist und wie von dieser Beziehung zwischen mir und Gott sozusagen eine Wechselwirkung entsteht. Dass dort, wo ich mich an Gott wende, ich in jedem Fall ein Beschenkter, ein Gesegneter, ein von Gott Berührter sein werde. Ich werde nicht sozusagen unberührt aus dieser Begegnung weggehen. Und wer Kinder hat, weiß, dass Kinder sozusagen nicht immer das kriegen, was sie wollen, aber immer das kriegen, was sie brauchen. Das sagen Eltern meistens in so kniffligen Situationen. Aber gut, Humor darf sein. Hier ist aber der Zusammenhang ernsthaft so, dass Jesus den Jüngern deutlich machen will, den Zuhörern deutlich machen wird, jeder, der bittet, empfängt. Das heißt, nicht jeder, der bittet, empfängt, worum er gebeten hat. Dann wäre der Fokus wieder auf die Sache gerichtet. Sondern er macht deutlich, der, der bittet, derjenige ist es, um den es geht. Und er ist der Empfangende. In die Hände, die sich vertrauensvoll Gott entgegenstrecken, legt Gott eine Begegnung und eine Antwort. Manchmal im Sinne des Erbetenen, manchmal leicht anders, aber wir werden erleben und erfahren, dass wir immer in irgendeiner Form der Beschenkte sind. Die Beschenkten sind. Ich habe mir in den letzten Wochen es zur Aufgabe gemacht, für mich selber aus diesem Dilemma rauszukommen, dass man bittet und Anliegen vor Gott bringt und sie ihm äußert. Und irgendwie geht das sozusagen im Kopf denkend irgendwie unter. Es geht um Glauben, um geglaubte Wirklichkeit und alles ist so geistig und alles ist irgendwie informell und so wenig substanziell für uns irdische Menschen nachvollziehbar. Wer kann das so schlecht dingfest machen? Wir hatten jetzt in der Familie einige Situationen, wo es um spezielle Anliegen geht, wo es um die Frage geht von Berufswahl oder von Bewerbung bei den Kindern oder unterschiedliche Situationen. Und es hat nun mittlerweile ein geflügeltes Wort gegeben. Ich erzähle das jetzt nur von mir. Es ist kein Handlungsauftrag, ja? Also das sage ich ganz deutlich. Es hat mir geholfen, als jemand, der ständig in Gedanken immer irgendwo unterwegs ist und mit seinen Gedanken wandert, ich habe mich entschieden, ich muss mir selber eine Krücke, eine Hilfe geben, die mich erinnerbar festmacht. Ich habe mir Zeit genommen, mich auf den Weg gemacht zu Gott, um diese Sache vor ihm auszubreiten und ihm zu nennen. Und so mache ich mich je und dann auf und gehe in eine Kirche und zünde eine Kerze an. Stell mich hin, nimm die Kerze, entzünde sie. Gibt's also vorgesehene Orte, dann sortiere ich das dann theologisch, sage Jesus, ich sag's dir selbst und gleich direkt, du bist der Adressat. Und eigentlich zünde ich die Kerze nur an für mich, weil ich es brauche, mir klarzumachen, ich habe mit dir darüber geredet. Ich stell's hier hin. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du im Sinne dessen, dann rede ich mit ihm über das, worum es mir geht. Es hilft mir, mir klarzumachen, ich habe darum gebeten. Ich brauche Zeit, es braucht für mich Aufwand, aber ich habe mich aufgemacht. Bittet und ihr werdet empfangen. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und oft war es schon nicht im Sinne des Anliegens, das Empfangen, aber das Empfangen eben, dass man spürte, in dieser Zeit, wo man vor Gott ist, empfängt man. Was denn? Man empfängt Begegnung mit dem Auferstandenen. Man empfängt Frieden. Man wird beschenkt mit einem vertraut werdenden Dialog und meistens sogar, dass man länger bleibt, als man vorgesehen hatte. Man wollte ja nur ein Anliegen loswerden. Aber das, was Gott schenkt in der Situation, ist eine Begegnung. Schön, dass du da bist. Und dass man mit dem, weswegen man gekommen war, beginnt und bleibt. Und wie soll ich sagen, man gerät irgendwie ins Plaudern. Man erzählt Gott noch dies und das. Man redet miteinander. Und manchmal ist es ja auch, wenn Mütter Kinder auf den Schoß nehmen mit ihrem Anliegen, man ins Reden kommt, es dauert nicht lang und irgendwann eine gute Mutter, die das geschickt anstellt, kriegt das hin, dass Kinder nachher ihr Anliegen vergessen. Und man das Eis gespart hat und man hat ein anderes Thema gefunden. Wer bittet, empfängt. Nicht immer das Eis, worum es geht, aber er empfängt. Und ein Kind empfängt vielleicht das, was es gar nicht anders ausdrücken konnte, nämlich eine tiefe, kuschelige Einheit mit der Mama. Und man merkt, ich brauche jetzt gar kein Eis mehr. Die Zeit mit der Mama war viel spannender, war viel substanzieller, war viel schöner. Ausruhen können, schnaufen, verschnaufen können. Einfach noch einmal so auftanken, sich hinhalten und Liebe tanken, spüren, dass da jemand ist, der seine Hände um mich legt und mich wortlos vergewissert, ich mag dich. Ich hab dich ganz arg lieb. Vielleicht sind wir viel zu verkopft worden als Westeuropäer, dass uns diese Dimension verloren gegangen ist, dass wir alles nur im Kopf abmachen. Aber in diesem Text schwingt das mit, dass Jesus deutlich macht, wer bittet, empfängt. Der Suchende wird jemand sein, der etwas findet. Und wenn wir um etwas bitten, wenn wir etwas suchen, wenn wir anklopfen, dann können wir sicher sein, dass wir in dieser Suche, in diesem Geschehen, wenn wir es vor Gott zuversichtlich bringen und äußern, wir immer eine Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen, haben. Dass wir eine Begegnung haben mit dem gütigen Vater, mit dem Vater, der offen ist für die Bedürfnisse seiner Kinder. Jesus nimmt dieses Wort sozusagen aus dieser, wie er sagte ja schon, aus dieser Bettler-Szene. Die haben das erlebt und die haben das geprüft. Du kriegst nicht beim ersten Mal bitten etwas. Du musst den ganzen Tag dort sitzen. Du musst immer wieder mal rufen, aber du kriegst was. Du kriegst was. Irgendeiner tut dir was rein. Und manchmal denkt man ja vorbei bei Bettlern auch heute, die an der Straße sitzen und denken, oh, da ist ja so wenig drin. Manchmal erwischt man sie aber auch, das ist nicht böse gemeint, wie sie dann sozusagen dafür sorgen, dass immer die Bedürftigkeit betont wird. Wenn da wieder halb voll ist, der Becher, oder nur ein bisschen voll ist, dann wird das Silber rausgenommen und dann bleiben da die Kupferstücke drin, damit der Nächste, der guckt, weiß, und was Bedürftigkeit, da tue ich was rein. Und die Erfahrung dahinter ist, bittet, es wird euch gegeben, bittet. Eine große Zuversicht. Und dann sagt Jesus weiter aus diesem Wort heraus, oder wer von euch wird, wenn ihn sein Sohn um Brot bittet, einen Stein geben? Die Frage ist so angelegt, dass der gesamte Zuhörerkreis im Chor unisono ruft, niemand. Die Frage ist so sinnlos für die Zuhörer, dass sie schon humorvoll ist. Wer von euch wird einem Kind, ein Sohn, das nach Hause kommt, kannst du mir ein Brot geben, sagen, hier hast du einen Stein, lutsch dran. Macht doch keiner. Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Nein, natürlich nicht. Und die Anwendung dieser Grundeinsicht, die Anwendung dieses Paradoxon, was Jesus seinen Zuhörern vorstellt, ist im Grunde, dass er sagt, seht ihr, mal in Verborgenheit argumentiert, so ähnlich denkt ihr aber Gott gegenüber. Oder anders gesagt, wenn ihr nun schon, die ihr böse seid in den Augen Gottes, weil sündig, weil unerlöst, wenn ihr als Menschen untereinander, miteinander euren Kindern gegenüber euch so nicht verhaltet, dann verhält sich Gott erst recht nicht so. Wie kommt ihr darauf, könnte man die Kritik hören, vielleicht versteckt, wie kommt ihr darauf, dass Gott sich anders verhielte? Jesus fordert die Zuhörer heraus, darüber nachzudenken, was für ein Bild habt ihr eigentlich im Herzen von Gott? Und wenn wir die Predigten Jesu anschauen, die Reden Jesu anschauen, dann war sein Anliegen immer wieder neu. Und das hat ihn unterschieden von der Lehre der Pharisäer. Sein Anliegen war immer wieder, Gott als ein personales Gegenüber, als Vater vorzustellen, der emotional seinen Kindern zugewandt ist. Positiv. Gott vorzustellen als jemand, der liebt, der sich an gesellschaftliche Konventionen nicht hält, der selbst als knallharter Unternehmer den Leuten, seinen Tagelöhnern am Ende das Gleiche gibt wie dem ersten zu Beginn und sich mit seinen Arbeitnehmern streiktechnisch beinahe auseinandersetzen muss, was guckt ihr scheel und was seid ihr sozusagen verstört, darf ich nicht gütig sein? Hey, eigentlich müsst es euch doch freuen, dass ich Tagelöhnern mehr gebe, als ihnen vielleicht in euren Augen zusteht. Wo ist das Problem? Du hast heute Morgen mit mir darüber geredet, ich habe dich gefragt, ist ein Denar für dich gut genug, heute am Tag für mich im Weinberg zu arbeiten? Da warst du froh, das hast du gemacht. Und jetzt am Nachmittag, wenn am Nachmittag jemand von mir eingestellt wird und ich ihm Gutes tue, was gebe ich ihm? Ja, der kriegt mehr. Ja, wie viel mehr? Der kriegt auch nur für seine Arbeit die Möglichkeit, an diesem Tag das Brot zu kaufen als Tagelöhner, was er braucht, um seine Familie vor dem Verhungern zu schützen. Mehr kriegt er auch nicht. Der kriegt ja nicht gleich einen Porsche. Wir kennen die älteren Generationen, müssen wir heute sagen, kennen ja noch das Lied, oh Gott, schenk mir einen Mercedes-Benz, was gesungen wurde. Das ist ja hier nicht der Kontext. Das ist ja nicht der Kontext, dass da irgendwelche Arbeiter Sonderbedingungen bekämen. Sondern die Güte Gottes ist, dass er sagt, der eine muss seine Familie ernähren und ich will, dass er das kann und gebe dir das Geld dafür und dem anderen gebe ich es auch, dass er seine Familie ernähren kann. Mehr gibt's ja gar nicht. Bittet und es wird euch gegeben. Welches Bild haben wir von Gott? Wer ist Gott für uns, wenn es ums Beten, ums Bitten geht? Jakobus schreibt im Brief, den er verfasst hat, eine interessante Sequenz. Ich will euch mal darauf hinweisen, Jakobus steht ziemlich weit hinten. Im Jakobus 4 schreibt er, als es um Streit in der Gemeinde geht, ihr besitzt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann korrigiert er sich und sagt, ihr bittet zwar, aber ihr empfangt nicht, weil ihr in der schlechten Absicht bittet, es in euren eigenen Lüsten zu vergeuden. Da habe ich erstmal geguckt und gestaunt und gedacht, holla. Und habe überlegt, wenn ich meine Gebetslisten durchgehe, meine Anliegen, wie und wofür bete ich eigentlich? Kann es sein, dieses, kennen wir schon, habe ich schon ein paar Mal gesagt, so ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier, dass meine ganze Gebetslitanei darauf aus ist, sozusagen, ich möchte, und mit jedem Satz, wo ich das wiederhole, wird das Ich größer. Ich möchte, und das Möchte ist vielleicht nachher zu lang, weil zu viele Buchstaben verbraucht werden, ich will. Ja, so. Unsere Haltung Gott gegenüber, dass es zuerst um mich geht und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Es geht um mich. Und Gott geht es um die Beziehung. Gott geht es um die Beziehung zwischen mir und ihm. Und er macht deutlich in diesem Beispiel im Matthäusevangelium, dass er sagt, schaut, wer von euch, das haben wir gerade schon durchgegangen, gibt seinem Sohn, der um Brot bittet, einen Stein. Und das Beispiel, was Jesus hier gebraucht mit Brot und Fisch, und im Lukas gibt es nachher noch ein Ei, da ist eine Erweiterung drin, sind Grundnahrungsmittel des Alltags. Jesus redet also um ein Grundbedürfnis. Er spricht mit den Leuten über das Grundbedürfnis, über das, was es grundsätzlich gilt, fürs Leben zu bekommen und zu brauchen, um zu leben. Und er macht deutlich, Gott weiß es. Matthäus-Evangelium, ein Stück weiter vor, haben wir ja das Bild, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Und uns ist oft in unserer inneren Haltung die Vertrauensgrundlage zu Gott abhanden gekommen, weil unsere Wunschliste nicht minutiös von ihm in dem Sinne abgearbeitet worden ist, wie wir das gerne hätten. Wenn man heute junge Leute hört und es geht auf Weihnachten zu, dann geben sie ihren Eltern sozusagen eine Einkaufsliste mit und erwarten auch im Kontext von Weihnachten, dass das, was auf dem Zettel steht, bitteschön auch in einer entsprechenden, angemessenen Qualität, aber lückenlos unterm Weihnachtsbaum liegt. Und dann wird richtig Putz und Theater gemacht in manchen Familien, wenn Kinder merken, statt 14 Sachen sind da nur 12. Dann brauchen wir schon gar nicht mehr auspacken. Weihnachten ist gelaufen. Ja? Und wir haben manchmal so ein Stück diese innere Haltung, so, ich will das, worum ich inhaltlich gebeten habe, ich will das, worum es mir geht, das will ich haben. Und an manchen Stellen, wo es uns darum geht, wird Gott uns das auch schenken und auch tun. Und dann begegnet mir ein anderer Text, nämlich, dass mich Jesus erinnert an die Situation, wo 10 Aussätzige kommen und ihn von ferne anrufen, er möge sie heilen. Und Jesus sagt, geht sozusagen zum Gesundheitsamt, zeigt euch, lasst euch nochmal durchchecken, Klammer auf, Klammer zu, dort kriegt ihr das Reinheitsattest. Und von den 10 kommt einer zurück und Jesus bilanziert, sag mal, da waren noch 10 krank, sind die nicht gesund geworden, doch? 10 sind gesund geworden, wusste er, aber nur einer kommt zurück. Da dachte ich, ha, was für ein Verhältnis. Findet sich das vielleicht auch in meiner inneren Haltung wieder, dass so oft Gott mich beschenkt hat, dass ich so oft gerufen habe, dass ich so oft empfangen habe, aber ich auch heimlich oder ganz unheimlich vielleicht nur jedes 10. Mal Danke gesagt habe? Kann das sein, dass das in mir auch lebt? Was Jesus in dieser Geschichte beschreibt? Kann es sein, dass ich vielleicht an dieser einen oder anderen Stelle wie selbstverständlich alles hinnehme und 2 Dinge verpasse, nämlich wirklich wertzuschätzen, was ich empfangen habe und den zu ehren, der es mir gegeben hat? Und alles, was mir dann im Weiteren bleibt, ist der neue Hunger, den fühle ich natürlich intensiv. Ich will nochmal. Ich will wieder was. Ich will wieder was anderes. Jesus stellt in dieser kleinen Sequenz in der Rede den Menschen gegenüber diese Grundhaltung zu sagen, wie ist das Verhältnis zwischen euch und Gott? Ist es so vertrauensvoll, dass ihr bittet in der Gewissheit, Gott geht an mir nicht vorüber? Das, was ich zum Leben brauche, wird er mir geben. Ich kann mit allem, was mich bewegt, zu ihm kommen. Hinter der Bitte, die hier beschrieben wird, steckt ein Mangel. Ein Mangel grundsätzlicher Art. Ein Mangel vielleicht wirklich in der Versorgung des Alltags. Ein Mangel, wie wir das manchmal ja auch so erleben, dass wir in manchen Haushaltssituationen, es gibt manchmal solche Lagen, wenn man das dann hinguckt, dass man sagt, ja, wir haben in einem Jahr alle Haushaltsgeräte neu gekauft. Und dann der Techniker weiß, ja, und in einem Jahr, in irgendeinem Jahr deines Lebens gehen auch wahrscheinlich alle kaputt. Erst die Waschmaschine, dann der Trockner, dann der Föhn, dann die Kaffeemaschine, keine Ahnung. Und manchmal ist es ja so, ach nee, nicht das noch. Und dann weiß man manchmal gar nicht, jetzt soll ich auch noch die Winterreifen neu kaufen, wie, boah, von welchem Konto soll ich das nehmen? Und man geht damit zu Gott und eigenartig, Gott kriegt mit, dass es da einen grundsätzlichen Mangel gibt. Und in irgendeiner Weise geschieht so ein eigentümliches Wunder, was sie meistens schon gar nicht mehr mitkriegen, dass irgendjemand vielleicht um die Ecke kommt und fragt, hör mal, du hast doch das Auto, oder? Ja. Hör mal, brauchst du noch Winterreifen? Ich habe jetzt ein neues gekauft. Die passen bei mir nicht drauf. Ja, preis dem Herrn, sagen wir aber meistens nicht. Weil schon wieder so viel anderes da vielleicht dazwischen gekommen ist. Oder dass dann die Reparatur doch nicht so teuer war, wie befürchtet. Und ich merke, ich komme zu meiner kleinen Praxis zurück, ich merke, dass ich nicht so oft in die umliegenden Gemeindehäuser gehe und Kirchen, um dort jene Kerzen anzuzünden, die Danke sagen. Und ich merke, da gibt es immer noch ein Missverhältnis. Aber Gott ist so gütig, Gott ist so liebevoll. Er weiß, was wir brauchen, und wenn wir rufen, antwortet er. Wenn wir suchen, gibt er uns. Wenn wir Mangel haben, begegnet er unserem Mangel. Nicht immer gleich mit der neuesten Waschmaschine, aber vielleicht mit dem neuen Teil, dass der Waschmaschine wieder Leben für die nächsten 4 Jahre einhaucht. Preis dem Herrn. Bittet. Die Bitte als ein Raum, als ein Ort, wo es darum geht, wirkliche Nöte, die wir haben, vor Gott zu bringen. Bittet. Bittet. Suchet. Suchen ist ein anderer Vorgang. Suchen, da ist etwas verloren gegangen. Suchen, da habe ich mich vielleicht verloren. Suchen ist, da brauche ich eine Antwort. Suchen ist, da ist etwas, ich ahne, es gibt es. Ich ahne, ich hatte es. Oder ich ahne, ich muss es mir irgendwie besorgen. Und ich muss mich aufmachen und ich muss mich unterwegs sozusagen immer wieder erkundigen, wo gibt es das? Und das ist ein längerer Prozess. Das ist nicht nur auf einmal so schwuppdiwupp. Suchen ist ein Vorgang, der braucht Ausdauer. Suchen, da muss man was hochheben. Suchen, da muss man was wegräumen. Suchen, da muss man sich auf den Weg machen, um vielleicht jemanden zu fragen. Suchet. Wer sucht, wird finden. Wer eine Antwort sucht auf eine Frage, die ihn umtreibt, wird eine Antwort bekommen. Es kann sein, dass die nicht leicht ist, möglich. Es kann sein, dass die Antwort mir nicht gefällt, auch gut möglich. Aber ich werde eine Antwort bekommen. Vielleicht suche ich meine Identität. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie habe ich mich geträumt? Wie bin ich geworden? Wo habe ich mich unterwegs in meinem eigenen Leben verloren? Wer eine Antwort sucht, wird eine Antwort finden. Aber suchen bedeutet nicht nur denken und warten, es kommt schon. Suchen ist nicht die Haltung des Schlaraffenlandes. Hier bin ich, das Wunder kann passieren. Es mögen die gebratenen Tauben mir in den Mund fliegen. So geschieht Suchen nicht. Suchen setzt mich in Aktion. Ich mache mich auf dem Weg mit Gott und zu Gott hin und versuche rauszubekommen, suche die Antwort auf das, was mich umtreibt und bewegt. Und Gott geht mit. Gott sieht es. Gott gibt mir dafür Kraft. Gott gibt mir eine Antwort. Wie so eine Schnitzeljagd ist es manchmal. Dass Gott im Alltag Hinweise gibt, die mich weitergehen lassen zur Antwort. Ja, zu welcher? Zu der Antwort, die ich am Ende auch wieder aus seiner Hand empfange. Und wo ihm wichtig ist, dass ich entdecke, dass er bei mir war und dass eigentlich die Antwort auch aus seiner Hand kommt, dass er es ist, der antwortet. Und dann haben wir noch das sozusagen das Anklopfen, das Klopfen an eine Tür, an einen Raum, der mir verschlossen ist, in den ich keinen Eingang habe. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Es gibt Menschen, die suchen neuen Raum, Raum im Herzen anderer, Raum in der Arbeitswelt, an einem Arbeitsplatz. Wir klopfen an Türen und hoffen, da tut sich etwas auf, das mir eine verbesserte, eine erweiterte Luft, eine erweiterte Qualität des Lebens zuteil wird, wo ich Luft schöpfen kann, wo ich durchatmen kann, wo meine Qualitäten vielleicht auch vorkommen und eingebracht werden können. Und Jesus schließt noch einmal ab und macht an dieser Stelle deutlich, schaut, wenn ihr bittet, wenn ihr sucht, wenn ihr klopft, worum geht es euch? Wie ist euer Bild vom Vater im Himmel? Glaubt ihr wirklich, er sieht euch nicht? Glaubt ihr wirklich, es geht ihn nichts an? Glaubt ihr wirklich, er bleibt davon unberührt, wenn ihr Not habt, wenn ihr sucht, wenn ihr Raum braucht? Glaubt ihr wirklich, dass seine Gesinnung böse ist? Glaubt ihr wirklich, dass er nicht möchte, dass euer Leben gelingt? Und Jesus ermutigt uns mit Zuversicht, mit Freude, mit Grundvertrauen, diesem Vater entgegenzugehen und ihm zu sagen, was wir suchen. Worum es uns geht, was uns wichtig ist. Und das in einer Haltung tun, die sicher ist und gelöst ist, auch zu empfangen. und mit offenen Augen und Ohren sich einlässt in diesen Situationen, wo wir über unsere Not, unsere Suche und über unsere Türe, die verschlossen zu sein scheint, reden, dass wir in dieser Zeit ihm begegnen und vielleicht sogar auch von ihm einen Hinweis und eine Antwort erhalten. Vielleicht sogar schon da. Aber dass wir dann, wenn wir empfangen haben, wenn er in unsere Hände gelegt hat, wenn er uns gibt, wonach wir sozusagen unterwegs waren, wonach wir gesucht und geschaut haben, wenn er unsere Situation, unsere Not berührt und begegnet, dann ist die Frage, ob wir daraus wieder neu eine Begegnung kreieren mit ihm und ihm Danke sagen. So wie das manchmal bei Kindern ist, die, wenn sie denn dann beispielsweise ihren Lolli bekommen haben, ihn gerne dann auch auf dem Schoß lutschen und glücklich sind und spüren, ich bin beschenkt worden, und neben dem Lolli gibt es eigentlich das Eigentliche, Nähe und Wärme und Geborgenheit in der Nähe der Mama oder des Papas. Und Jesus macht deutlich, seht ihr, ihr seid als Menschen schon so unterwegs. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott noch viel größer, noch ganz anders ist? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gottes Sehnsucht nach euch in seiner Nähe zu haben noch größer ist? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gottes Herz euch zu beglücken, euch zu beschenken, noch größer ist? Könnt ihr euch vorstellen, dass es Gott nicht egal ist, wie es euch geht? Und vielleicht ist es ja, wenn wir anfangen, an der Stelle etwas in unserem Denken zu verändern, dass wir dann ins Staunen kommen und sagen könnten, wirklich, boah, ich bin reich beschenkt. Ich muss es mir nicht einreden, ich sehe es, ich erlebe es, ich erfahre es. Meine Hände sind gefüllt. Ich habe gesucht und Gott hat mich finden lassen. Ich habe angeklopft und da sind Türen aufgegangen. Und dass wir es dann hören, wie er uns augenzwinkernd anlächelt und sagt, gell, so bin ich. Ich hab dich lieb. Amen.